Sohnemann, willkommen. Genau, ja, schön, dass ihr alle da seid. Ich freue mich sehr, etwas weitergeben, was mir auf dem Herz ist. In der letzten Zeit, was denkt ihr, ist unser Hauptthema gewesen als Familie? Also als Familie Braun. Nicht nur jetzt von Martin und von mir. Das Thema oder die Fragen, die zuvorderst vorne waren. Bauen. Also es war nicht Corona. Es war nicht Corona. Zusammenheben, ja, da würde es auch noch passen. Nein, was zuvorderst war bei uns als Familie, ist die Frage, hast du schon eingeführt? Oder brennt das Feuer noch? Oder hast du schon Holz nachgeschoppt? Warum? Wir haben ja ein Haus im Bündnerland. Und dort drinnen ist es vor 10 Tagen sage und schreibe 6 bis 8 Grad Celsius gewesen. Also drinnen im Haus. 6 bis 8 Grad Celsius. Da könnt ihr vorstellen, das Beste ist, wenn du dann einen Ofen hast, oder? Und in diesem Haus hat es 2 grosse Specksteinöfen. Und zum Glück, einer funktioniert. Der andere haben sie uns gesagt, lieber nicht einführen. Der mottet. Das haben wir auch nicht gemacht. Aber wenn ein Ofen kannst einführen, ich sage euch, es gibt nichts Tolles. Das ist Gold wert. Und der Martin hat meistens den Job übernommen. Bin ich natürlich froh. Manchmal habe ich zwar ein bisschen verrückt gemacht, wenn ich ihn gefragt habe, gell, du tust schon von oben gegen oben führen. Da hat er gefunden, also, die muss mir ja sicher nicht sagen, wie man muss führen. Von oben gegen oben. Weiss jemand, was das ist? Von oben gegen oben führen. Okay, ein paar wissen es. Ich erkläre es euch. Weil ich finde das absolut genial. Du tust unten das sticky Holz, dann das mittlere tust du oben drauf. Und das Feuerli zum Anführen machst du eigentlich zu oberst oben. Die feinen Hölzli. Und warum? Es raucht weniger. Wenn die feinen Hölzli verbrennen, geht die Gluse, fällt runter und tut die dickeren entzünden. Und so brennt das Feuer und tut viel weniger rauchen. Ihr mögt euch vielleicht erinnern, wenn ihr draußen amigs gefühlt habt, dann hat man immer zuerst die feinen Stückchen genommen. Oder? Hat mit fein angefangen und dann immer dickes drauf. Und wenn du dann auch einen Knebel verwischt hast, dann hat das Feuer mehr geraucht als brennt. Oder? Also von oben gegen oben führen. Naja, also ein Ofen. Wenn der amix warm geworden ist, dann hat es oben auch Platz, da kannst du drauf hocken. Auch wenn es dann noch kalt ist im Raum, da hockst du drauf. Und es hat sogar für 2 Leute Platz, wenn man nicht gerade über oben und runter und Zeug streitet. Dann hätten wir sogar den zweiten Platz. Was du auch noch machen mit dem Ofen ist, die Abtrocknungstücher kannst du trocknen, da drauf. Äpfeli kannst du, so Schnitzli. Oder was ich am allerliebsten finde, ist das Pyjama vorwärmen. Weil, wenn du dann nachher ins Bett gehst, gehst du wieder in ein Zimmer, wo vielleicht 6 bis 8 Grad ist. Dann bist du froh, hast du wenigstens ein warmes Pyjama oder einen Krisensack. Genau. Der andere Specksteinofen. Ja, da haben wir einen Ofenbauer kommen lassen. Und der hat dann reingeschaut und hat gesagt, er sei nicht richtig, was da innen los ist. Er wisse nicht, ob man den reparieren kann. man müsse den Deckel oben abnehmen, dass er richtig reinschauen kann. Der Deckel war sowieso kaputt gewesen. Also so klein hat Sprünge gehabt. Und dann haben wir mit, weiß auch nicht, Brecheisen oder mit Brecheisen, also wir, meine Söhne, Schwiegersohn und der Martin, haben dann den Deckel weggenommen. Und da sind wir wirklich froh gewesen, haben wir Masken gehabt. Das hat also gestäubt, wie verrückt. Und könnt ihr euch mal raten, was wir in dem Ofen gefunden haben? Asche, Asche und nochmal Asche. So viel Asche, dass es noch ein kleines Räumchen hätte, um ein Feuerli zu machen. Ja, ist nicht verwunderlich, dass man den nicht mehr brauchen konnte. Also die Asche war nicht einmal mehr Asche, war Schlacke, war hart. Man musste das rauspickeln und ich glaube, 3 Garetten voll haben es ungefähr dann rausgefahren aus dem Ofen raus. Und da kannst du dir ja vorstellen, gell? Ein Ofen, auch wenn er von außen noch originell ausgesehen hat, man hätte ihn schon noch ein bisschen polieren können, dass er wieder ein bisschen glänzt hätte. Der ist sicher 200-jährig. Und ich nehme mal an, unsere Vorfahren oder früher hat man dann gewusst, wie einführen. Aber da ist über Jahre wahrscheinlich einfach geführt worden und die Asche ist drin geblieben. Genau. Und was nützt dir so einen Ofen? Kalte Stube, kalte Füße. Dann versperrt er noch fast ein Viertel von der Stube. Das ist ein riesen Teil. Nützt er überhaupt nicht, so einen Ofen. Jetzt denkst du vielleicht, warum erzählt sie jetzt da von diesen Öfen? Jesus hat einmal gesagt, ich bin gekommen. Wie geht es weiter? Ich bin gekommen, um Feuer auf die Erde zu werfen. Wie froh wäre ich, es würde schon brennen. Ich bin gekommen, ein Feuer auf die Erde zu werfen. Wie froh wäre ich, es würde schon brennen. Lukas 12, Vers 49. Ich weiss nicht, was du mit Feuer assoziierst. Ein Lagerfeuer, Feuerschale, Grillieren, Romantik, Wärme. Oder assoziierst du mit Feuer Zerstörung, ein Haus, das brennt, ein Wald oder eine Landschaft, die abbrennt, die wir auch immer gesehen haben. Wir haben das gehört bei der Marianne und dem Matthias, hat ja den Stall gebrannt. Und der war gerade neben dem Haus. Ein Horrorszenario. Kann man sich vorstellen. Feuer ist etwas, das etwas ambivalent ist. Es kann beides auslösen. Es kann etwas Positives oder auch etwas Negatives auslösen. Ein Segen oder Gefahr. Lebensnotwendig. Meine Zune ist ja auch eine Feuerkugel oder ein Stern von Feuer. Oder lebensgefährlich. Dann ein feuriger Typ. Eine feurige Rede. Das ist etwas voller Leidenschaft. Etwas Cooles. Also nein, cool. Etwas Heisses. Aber ein hitziger Typ. Oder eine hitzige Diskussion. Oder Gemüter erhitzen sich. Wie zum Beispiel gerade zu den Themen, die jetzt so aktuell sind. Das zerstört, verletzt und trennt. Und der Jakobus, der redet im Jakobus 3, heisst es, auch die Zunge ist ein Feuer. Eine Welt voller Ungerechtigkeit ist die Zunge unter den Gliedern. Sie befleckt den ganzen Leib und setzt das ganze Leben in Brand, heisst es dort, und ist selber von der Hölle entzündet worden. Crazy, was wir mit unserer Zunge anrichten können. Feuer und Flamme sein, ist etwas Positives. Feuer fangen für eine Sache, wie jetzt Martin mit Zeichnen oder Skizzieren. Der hat richtig Feuer gefangen, nimmt überall seinen Block mit. Es gibt keine Situation, die du nicht kannst zeichnen. Aber Öl ins Feuer gießen. Spielen mit dem Feuer, Finger verbrennen oder es brennt das Kind. Oder Feuer im Dach, wenn es im Haus rein Krieg ist. Jesus hat gesagt, ich bin gekommen, um ein Feuer auf die Erde zu werfen. Und er möchte, dass es schon brennen würde. Was meint er recht mit dieser Aussage? Wenn du in der Bibel nachliest oder wenn du schaust, wenn das Sieg ist, Feuer, dann kommen über 400 Stellen. Und viele haben mit Gott selber zu tun. Viele von diesen Bibelstellen mit dem Feuer. Ihr kennt die Geschichte von Mose, vom brennenden Dornbusch. Das ist Jesus, ist begegnet, Gott ist an Mose begegnet im Feuer. Oder das Volk Israel, das in der Wüste war, heisst es, am Tag ist eine Rauchwolke und die Nacht eine Feuersäule vor ihnen her gewesen. In der Wüste, seine Gegenwart, 40 Jahre, Tag und Nacht. Also wenn du in einer Wüstenzeit bist, für Gott gibt es da keine Wüste. Er kann gegenwärtig sein, genauso in der Wüste. Bei Tag und bei Nacht. Und es heisst, der ganze Berg Sinai, im 2. Mose 19 kann man das lesen, hat geraucht, weil der Herr im Feuer auf den Berg abgekommen ist. Und der ganze Berg bebt hat. Und die Herrlichkeit vom Herr war wie ein verzehrendes Feuer auf dem Gipfel vom Berg. Die Herrlichkeit vom Herr. Und der Hebräer, der erzählt, der Herr, denn unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Also nicht nur wie, sondern er ist eins. Ein verzehrendes Feuer. Und die sich ein bisschen auskennen in der Bibel, wo der Daniel eine Vision hatte von Gott, hat er ihn auch gesehen mit den Augen wie feurige Fackeln. Oder der Hesekiel hat Gott gesehen, auch im Feuer rein. Und der Johannes, wir haben das da in dem Kurs haben wir das auch gelesen. Der Johannes, wo er Jesus gesehen hat, der verherrlichte Jesus, da heißt es, und seine Augen waren wie eine Feuerflamme. Und vom Thron sind Blitz ausgegangen und es hat Fackeln mit Feuer um den Thron gehabt. Wenn Jesus wiederkommt, wird er Feuer dabei sein. Er wird im Feuer kommen. Der Paulus sagt, mitten von Feuerflammen, wenn er wiederkommt, im Thessaloniker. Was hat Jesus gemeint mit dem? Ich möchte, dass es schon brennt. ich möchte das Feuer auf die Erde werfen. Der Paulus sagt im Römerbrief, seid nicht träge in dem, was ihr tun sollt. Seid brennend im Geist und dient dem Herrn. Und ab Pfingsten ist ja da so etwas passiert. Die sind am Beten gsi und dann sind die Feuerflammen gekommen. Und das Feuer von Gott ist in die Jünger hineingekommen. Und nachher sind sie anders gsi, neu gsi. Und das heisst, die Botschaft hat sich ausbreitet wie ein Lauffeuer. Nachher ist es raus. Nur der Heilige Geist, glaube ich, kann das Feuer in uns bewirken. Der Täufer hat ja schon gesagt, es kommt einer, der wird euch mit Heiligem Geist und mit Feuer taufen. Mit Heiligem Geist und mit Feuer taufen. Ich weiss nicht, hast du das einmal erlebt? Dass er dich getauft hat mit Heiligem Geist und mit Feuer. Feuer fällt auf ein Opfer. Also Gott antwortet auf ein Opfer. Da habe ich ganz einen interessanten Gedanken gefunden. Also wo der David oder auch der Salomon und der Gideon ist, glaube ich, auch gewesen, der Elia, wo die einen Altar gebaut haben und Opfer drauf da haben. Ein Opfer. Beim Abraham war es auch so gewesen. Das Opfer auf dem Altar, da haben sie nicht müssen fühlen, weil das Feuer wirklich von oben gegen oben gekommen ist. Haben wir es wieder. Gott hat mit Feuer geantwortet. Er ist auf das Opfer gekommen. Und einer hat einmal gesagt, also das Feuer von Gott fällt nur auf ein Opfer und nicht auf einen leeren Altar. Das Feuer von Gott fällt nur auf ein Opfer und nicht einfach auf einen leeren Altar. Und der Paulus sagt, ich fordere euch nun auf, liebe Brüder, euch mit eurem ganzen Leben für Gott einzusetzen. Es soll ein lebendiges und heiliges Opfer sein. Ein Opfer, an dem Gott Freude hat. Also du und ich könnt mit unserer Hingabe an Gott ein lebendiges Opfer sein. Und dann darfst du auch erwarten, dass Gott mit Feuer antwortet. Dass Gott das Opfer, dass er mich und dich mit dem Feuer füllt. Vor ein paar Tagen ist uns das Heftli noch in die Hand gekommen. Martin hat gesagt, hey, hast du gesehen? Da hat es auch Feuer, das ist ja dein Thema. Und da habe ich gefunden, oh, cool. Vielleicht habe ich da noch einen Tipp, wie ich meine Predigt weitermachen kann. Und tatsächlich, es hat einen Artikel, Feuerfeld auf dem Karmel. Ich weiss nicht, hat das jemand gelesen? Hat das jemand schon gelesen? Ja, vereinzelt. Also die das haben, lesen den Artikel von Thomas Benziger. Und er hat das so gut beschrieben und hat so aus meinem Herz geredet, dass ich ein paar Sachen von da möchte weitergeben. Also es geht um den Elia. Kennen alle Geschichte vom Elia auf dem Berg Karmel. Es hat über 3 Jahre nicht mehr geregnet und das Volk Israel, also der König, der dort der König war, der Ahab, der war stinksauer auf den Elia, weil er gefunden hat, der Elia ist die Schuld, dass es nicht regnet. Und dann hat Gott dem Elia gesagt, gang auf den Berg Karmel mit dem ganzen Volk, stellt euch das vor, das ganze Volk und dem König und alle Baalspriester mussten dort oben sich versammeln. Also jetzt diese Stelle, der Elia ist allein da, dann hat es über 800 Baalspriester gehabt und das ganze Volk Israel auf dem Berg oben. Und dann sagt der erste Satz, wo der Elia am Volk gesagt hat, ist, wie lange hinkt ihr auf beiden Seiten? Wie lange glaubt ihr ein bisschen an Gott und geht gleich mit den Götzen vom Baal? Und ihr kennt ja die Geschichte. Meine Israel hat immer wieder Könige gehabt, die dann wieder so Götzenaltäre auf den Höhen gemacht haben. Und wenn dann einer gekommen ist, der wieder mit Gott gegangen ist, dann haben sie als erste Ding all diese Götzenaltäre niedergerissen. Und Elia fragt, wie lange hinken ihr auf beiden Seiten? Und ich glaube, das ist eine Frage, die wir auch uns selber stellen dürfen. Hinken wir auch auf zwei Seiten. Ein bisschen Gott, ein bisschen fromm, aber dann wieder ein bisschen, ich weiß auch nicht, wie deine Götze heissen. Das ist vielleicht selber reinhören. Welt, ich weiß auch nicht, Hobby oder. Ist ja nicht schlecht in dem Sinn. Aber wo hinken wir? Wo langt es uns, wenn wir einfach noch ein bisschen Gott haben? Wie klar ist meine Nachfolge? Dann hat Elia eine nächste Handlung gemacht. Er hat einen Altar gebaut. Und er hat, das heisst dort, er hat 12 Steine genommen. Für jeden Stamm von Israel. Ein Stein. Und hat einen Altar gebaut für Gott. Und zur selben Zeit war das Volk Israel geteilt gewesen. Es hat ein Nordreich und ein Südreich gegeben. Und er sagt jetzt, die Polarisierung oder die Trennung innerhalb vom Volk Gottes. Und das ist jetzt auch, das sind auch wir gemeint, die Polarisierung, dass wir uns auseinandertun. Ich meine, wer will zerstreuen, wer will zerteilen? Sicher nicht Gott. Das sind wir Menschen. Und das war wie ein symbolisches Zeichen gewesen, dass er alle 12 Stämme, mit denen hat er einen Altar gebaut. Und ich glaube, wir haben heute ein mega gutes Übungsfeld, Versöhnung zu üben. Dass wir unterschiedliche Meinungen stehen lassen können. Und dass wir uns in der Liebe begegnen. Und dass wir es nicht zulassen, dass der Feind uns kann zerstreuen und zerteilen. Ich glaube, das ist ganz eine wichtige Botschaft in der heutigen Zeit. Dann musste Elia einen Graben um den Altar machen. Und das heisst, der Graben war so breit gewesen, dass er zwei Maß Saatkörner gefasst hat. Und er sagt jetzt, spannend, dass da ein Erntemass gebraucht wird in der Bibel. Und ich weiss nicht, wie es euch geht. Also, wir erwarten, dass wirklich noch eine Ernte eingefahren wird, dass Menschen zum Glauben kommen. Und zwar nicht wenige, sondern eine grosse Menge von Menschen. Jetzt, wo wir uns so in eine spezielle Zeit begeben, in so eine endzeitliche Phase, dass viele Menschen zum Glauben kommen. Und dass wir uns vorbereiten für das. Flexibel sein. Uns Sachen überlegen, wie, ja, bin ich parat überhaupt, jemanden an der Hand zu nehmen, wo Jesus vielleicht ganz frisch kennengelernt hat und mit ihm einen Weg geht. Dass man vielleicht auch flexibel wird in den Strukturen. Wir wissen nicht, wie lange man uns noch so kann treffen an einem Sonntag. Dass man vielleicht die Häuser öffnet. Also wir haben schon darüber geredet, gell Martin? Wir wollten wirklich unser Haus auch aufmachen. Und Gemeinschaft haben. Viel mehr noch mit Menschen in den Häusern. Dann, dass ein Feuer brennt, braucht es ja Holz, gell? Und was tue ich, damit mein Feuer nicht ausgeht? Oder was tust du, dass dein Feuer nicht ausgeht? Brennt es bei dir? Also mir brennt es nicht automatisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist nicht einfach, es brennt und brennt und brennt. Tue ich etwas? Es kann bedeuten, dass du dich mit Menschen triffst, dass du zusammen bettest, dass du zusammen austauschst, Gemeinschaft hast mit Leuten, die auch mit Jesus unterwegs sind. Ein gutes Buch liest, vielleicht von Erweckung. Oder eine gute Predigt hörst. Wie jetzt heute Morgen zum Beispiel. Nein. Also da findest du viel, viel gute Sachen im Internet auch. Das kann so ein Holz nachschieben sein. Und dann hat er ja müssen Wasser übers Opfer gießen. Und das heisst, es ist alles pflutschnass geworden. Der Graben hat sich gefüllt mit Wasser. Und der Paulus, der redet im Epheserbrief, im 5. Kapitel, das Eintauchen im Wort von Gott. So werden wir zugerüstet. Wir werden geheiligt, wenn wir eintauchen ins Wort Gottes. Und es heisst dort, dass wir eine Brut werden, ohne Flecken und Runzeln, wenn unser Bräutigam uns entgegenkommt. Eine Brut ohne Flecken und Runzeln. Da kommt mir gerade noch eine Geschichte in den Sinn. Meine Enkelin, sie ist, wie alt ist sie? 5. Fragt der Opa, du Opa, ist das Grossmami eigentlich auch mal noch ein bisschen schöner gewesen? Dort, wo du sie geheiratet hast. Ich bin nicht drin gewesen, in der Stube. Es war etwa vor einer Woche, fragt sie ihn das. Und nachher hat er mir das erzählt. Und dann sage ich, du Elisa, ist denn die Grossmami so eine Wüste? Und dann sagt sie, nein, aber so schrunzlig. Okay. Okay. Wisst ihr, was die beste Schönheit Kur ist? Wisst ihr das? Nein. Das Wasserbad im Wort. So sagt der Paulus, wenn ihr im Wort badet, dann werdet ihr ohne Flecken und Runzeln eurem Bräutigam entgegengehen. Und ich muss, glaube ich, ein bisschen mehr baden. Also Gottes Herz wird bewegt, auch durch Gebet. Habt ihr vielleicht auch schon persönlich erfahren, Gottes Herz wird bewegt, wenn du betest. Das ist nicht einfach so in die Leere raus. Sein Herz wird bewegt. Und Elia hat gebetet, erhör mich, Herr, erhör mich, dass das Volk erkennt, dass du Herr bist. Und dann ist das Feuer gekommen. Und hat alles verbrannt. Sogar das Wasser aufgeleckt. Gott antwortet mit Feuer. Und es heisst dann, das ganze Volk ist aufs Angesicht gefallen und hat gesagt, der Herr ist Gott. Wow. Wir alle brauchen das Feuer. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, bin ich bereit, mich auch als Opfer, als lebendiges Opfer, Gott wieder ganz neu hinzugeben. Und vielleicht machst du das in der nächsten Zeit. Einmal in dich hineinhören. Oder in dich hineinschauen und fragen, wie sieht es denn in mir hinein aus? Wie fest brennt mein Herz? Und vielleicht erinnerst du dich an eine Zeit, wo dein Herz einmal gebrannt hat oder mehr gebrannt hat. Also wenn ich so auf mein Leben zurückschaue, das sind ja jetzt ein paar Jahre, da hatte ich Zeiten gehabt und Zeiten. Zeiten, wo es da innen gebrannt hat. Wo da innen eine Hoffnung war und eine Leidenschaft. Und dann hat es Zeiten gegeben, wo einfach, ja, wir leben, nicht schlecht. Erinnerst du dich an so eine Zeit, wo sie dir hineingebrannt hat? Und wenn du Jesus noch nicht aufgenommen hast in dein Herz, dann kannst du auch darum beten, dass der Gott, wo alles geschaffen hat, zu dir ins Herz hineinkommt. Und dir das Feuer in dein Herz hinein schenkt. Was unternehme ich, dass das Feuer brennt? Jesus hat gesagt, haltet euch bereit und sorgt dafür, dass eure Lampen brennen. Im Lukas 12. Also, da schaut nicht er dafür, da müssen wir dafür sorgen, dass die Lampen brennend bleiben. Wir haben doch eine Zeit gehabt, wo wir so Lieder gesungen haben. Zünd das Feuer wieder an. Zünd das Feuer wieder an in mir. Oder komm mit dem Wind und blas uns an. Komm mit dem Geist und mach uns heiß. Komm mit dem Feuer und zünd uns an, dass jedes Kind weiss, Gott ist da. Oder ich schreie zu dir, entfach dein Feuer in mir. Ist das noch ein Schrei im Herz hinein, dass das Feuer wieder zu brennen kommt? Ich habe mich entschlossen. Ich weigere mich, mich an ein laues Christsein zu gewöhnen. Weniger Gottesdienst, weniger Beten, weniger Lobpreis. Ich weigere mich. Ich möchte das Feuer und ich will alles tun, dass das Feuer in mir genährt wird, dass ich kann Holz nachschuppen kann. Ich möchte nicht zu denen gehören, die die erste Liebe verloren haben. Oder dass ich nur noch nach dem Namen lebe, aber eigentlich da inne tot bin. Ich möchte auch nicht zu denen gehören, die weder kalt noch heiß sind. Ich weiss nicht, wie es dir geht. Das hat übrigens Jesus der Gemeinde gesagt, in den Sendschreiben. Und ich glaube, das ist unsere Verantwortung. Ich glaube, und in der heutigen Zeit umso mehr, dass wir uns, unser Inneres nähren, dass wir Holz nachschoppen, dass wir nicht aufgeben und immer wieder beten, Herr, entfach das Feuer in mir. Und ein Trost ist, dass Gott ja der grimmende Docht nicht auslöscht. Also mich tröstet das. Es ist nie zu spät, in einen grimmenden Docht wieder ein bisschen Holz nachzuschoppen. Es ist nicht zu spät. Und ich möchte das euch mitgeben, dass ihr in euch hineinschaut, wie sieht es in mir hinein aus. Ich bin überzeugt, sonst wäre dir nicht da, dass es bei jedem glimmert oder bei jedem so ein Funke Sehnsucht da ist. Aber du kannst das nähren. Du kannst es Feuer, auch wenn du blasisch, kannst es Feuer wieder zum Brennen bringen. Denn unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Und ich möchte mit dem Satz aufhören, wo Zelomit angefangen hat. Es ist aus dem Hebräer 12. Gott ist ein verzehrendes Feuer und alles wird erschüttert, Himmel und Erde, damit nur das Bestand hat und bleibt, was unerschütterlich ist. Amen.